Man mag ja manchmal über Technik schimpfen, aber heute bin ich besonders dankbar, dass wir nicht auf Lobpreis verzichten mussten, oder? Hey, ist richtig gut. Nicht jeder wird Sie kennen, aber vor etwas mehr als einer Woche ist Heike Kraus heimgegangen. Sie ist die Frau von Pastor Lothar Kraus. Er war in den 90er Jahren hier in dieser Gemeinde Pastor, hat die Gemeinde ja sehr stark geprägt, begleitet. Dadurch ist auch viel Heilung passiert hier in dieser Gemeinde. Und uns war es ein Anliegen. Auch Lothar, er war vor eineinhalb Jahren, glaube ich, war hier, hat auch gepredigt, war mit seiner Frau hier. Und uns war es ein Anliegen, ihm unsere Anteilnahme auszudrücken, mitzuteilen, zu sagen, hey, wir sind auch als ganze Gemeinde mit ihm verbunden. Und zwei Leute haben hier einen ganz tollen Brief vorbereitet im Namen der Gemeinde. Und du hast die Möglichkeit am Infopoint, Infopoint freut sich jetzt, ihr habt heute viel Besuch, dahin zu gehen und gerne deine drei Kreuze runterzusetzen. Ich glaube, er wird sich sehr freuen und ich möchte nochmal beten. Jesus, wie gut, dass wir uns in deiner Hand wissen dürfen. So auch Heike, so auch Lothar, Herr, so wir heute Morgen, die wir hier zusammen sind. Du hältst uns, du führst uns und du hast einen guten Plan für uns, Herr. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir diesen Weg sehen, ihn folgen können. Und deswegen bitte ich dich, dass du mir Gnade schenkst, deine Gedanken, dein Herz heute zu transportieren. Und ich bete für uns, für ein offenes Herz, Herr, ja, zum Thema Nachfolge, ja, uns auf das einzulassen, Herr, was du darin wirklich im Sinn hast. Amen. Heute klappt's auf jeden Fall. Jawohl. Wir befinden uns in der Reihe Nachfolge und der gute Paulus vergleicht den Weg, Jesus nachzufolgen, auch mit einem Wettlauf. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Wettlauf gemacht hast, was Sportliches oder irgendwas angepackt hast und du hast dich gefragt, warum funktioniert das nicht? Ich mach doch das und was irgendwie gefordert wird, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich kenne das auf jeden Fall, ich kenne das auch im Glauben und das kennen viele von euch wahrscheinlich auch in Bezug auf Nachfolge und damit wollen wir uns heute beschäftigen, denn wenn ich eins gelernt habe, besonders im Sportlichen, dann folgendes, ich habe ein Zitat mitgebracht von Bobby Knight, der war mal Basketballtrainer. Der Schlüssel ist nicht der Wille zum Sieg, jeder hat den Willen. Es ist der Wille zur Vorbereitung, der zählt. Die Bereitschaft, das zu tun, um überhaupt in der Lage zu sein, den Weg zu gehen. Viele machen sich heute gar nicht mehr so viele Gedanken über den Weg, sondern beschäftigen sich eigentlich nur mit dem Ziel. Ihr wisst, ich habe früher mal viel Kraftsport gemacht. Ich war auch mal auf einer Fitnessmesse in Köln, schon ein bisschen her. Und ich hatte das einer Bekannten erzählt. Und als sie das dann gehört hatte, sagte sie aus Spaß, hey, wenn die jetzt endlich so eine Geheimpille entdeckt haben oder erfunden haben, irgendeine Geheimmethode, dann lass es mich wissen. Und natürlich war das von ihr ein Spaß und trotzdem ist diese Aussage so charakteristisch für unsere Zeit. Keiner möchte mehr wirklich den Weg gehen. Wir alle möchten das Ziel erhaben, aber wir wollen nicht den Weg gehen. Und deswegen sind wir auch ständig auf der Suche nach irgendetwas Neuem. Der Geheimmethode, dem Geheimrezept, der uns zumindest diesen Weg so einfach wie möglich macht, den wir alle zu gehen haben. Wisst ihr, Menschen verbrauchen heutzutage so viel Energie, um länger zu leben. Anstatt die Energie, die sie haben, in die Zeit zu investieren, die Gott ihnen gegeben hat, um sie sinnvoll zu nutzen. Um sich auf das vorzubereiten, was danach erst kommen wird. Wisst ihr, eins kann ich euch heute sagen, und das ist keine schöne Nachricht, aber das ist die Realität. Unsere Zeit ist hier begrenzt. Und nichts ist realer als der Tod. Und doch versuchen wir mit allen Kräften, uns irgendwie dagegen zu wehren, diese Realität zu umgehen und uns nicht damit auseinanderzusetzen. Im damaligen Mönchtum war das ganz anders. Da war das zum Beispiel eine Tugend. Eine Tugend, sich jeden Tag dieser Wahrheit bewusst zu machen, um das heute nicht zu vergeuden. Der Psalm drückt es auch so schön aus, Psalm 90, Vers 12. Da sagt der Schreiber, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Aber weil so viele sich dieser Realität nicht bewusst sind oder sagen wir mal eher sie verdrängen, leben so viele Menschen nicht in dem Bewusstsein, dass unser Leben flüchtig ist. Aber deshalb auch so kostbar. Wisst ihr, in unserer Zeit oder in unserer Zeit ist es einfacher denn je, seine Zeit zu verschwenden. Auch unsere Nachfolge zu verschwenden. Und doch ruft uns Jesus in der Nachfolge dazu auf, das Leben, das er für uns, für dich und mich im Heute bereithält, nicht zu verpassen, sondern es in der Fülle zu haben. Aber was uns Jesus auch in den letzten Wochen deutlich gemacht hat, ist, dass dieses Leben, das er für dich und mich hat, es ist nicht abseits von Nachfolge zu erlangen, sondern nur, indem wir uns darauf konzentrieren, was wirklich für diesen großen, ewigen Plan in deinem Leben zählt, nämlich mit Jesus verbunden zu sein und ihm immer ähnlicher zu werden. Das ist der große Plan. Das ist, was Jesus sagt, darauf sollen wir uns konzentrieren. Und auf diesem Weg will uns Jesus formen. Er will uns formen, ihm ähnlicher zu werden und zu dem Menschen zu werden, den er in uns sieht. Aber wisst ihr, formen, das ist gar nichts speziell Christliches. Wer die letzten Wochen in der Reihe dabei war, hat mitbekommen, dass es in jedem Menschen von uns angelegt ist, geformt zu werden. Wir, du und ich, wir sind dynamische Wesen, wir sind nicht statisch. Und die Frage ist, auch in dieser Reihe, nicht ob du geformt wirst, sondern zu was du geformt wirst. Also du wurdest, du wirst jetzt gerade, heute, und du wirst auch in Zukunft geformt. Die Gedanken, die du heute denkst, die Worte, die du sprichst, die Beziehungen, die du eingehst, wie du auf Schmerz reagierst, den du erlebst, wie du mit Erfolg oder Misserfolg umgehst. All das wird dich formen. Es wird dich formen zu einem Menschen, der ein Repräsentant der Gnade Gottes ist, oder es wird dich formen zu einem Abbild dieser Welt. Und die Frage ist für dich, welcher Weg zeichnet sich bis heute in deinem Leben eigentlich wieder? Wisst ihr, bei alten Menschen kann man das richtig gut erkennen. Ne? Die haben einen sehr langen Weg hinter sich. Einen langen Weg, der sie geprägt hat und wo sich sehr vieles so richtig manifestiert hat. Wisst ihr, wir lieben alle Klaus Günther, oder? Wer Klaus Günther nicht lieb hat... Das? Nein. Ich meine, als Pastor einer Gemeinde muss ich das auch immer wieder erwähnen. Ne? Er kommt einmal im Monat. Ja? Wir hören ihn 30 Minuten. Also wir kennen nicht sein ganzes Leben. Aber diese 30 Minuten, die er hier hat, die reichen, um in seinen Predigten zu sehen, welchen Weg er gegangen ist. Und das ist so stark bei ihm. Wir sehen in seinen Predigten nicht nur irgendwie, dass er was auslegt, ein paar gute Gedanken hat, sondern wir sehen richtig die Formung, die Prägung im Leben von Klaus Günther Pache. Ein Weg, den er treu verfolgt hat, nämlich der Gnade Gottes. Und unser lieber Klaus Günther, er ist nicht zufällig dort gelandet, sondern weil er einen Weg gegangen ist. Wisst ihr, und diesen Weg, das ist wichtig für uns, den lernen wir nicht, weil wir einmal unsere Hand gehoben haben und Ja zu Jesus gesagt haben. Den lernen wir nicht mal, und das ist gut, dass du heute hier bist, aber den lernen wir nicht einmal nur dadurch, dass du und ich hier regelmäßig sonntags zum Gottesdienst gehen, sondern es ist ein Prozess, in den Jesus uns formt. Zu den Menschen formt, auf die andere schauen und Jesus darin sehen. Das ist sein Ziel. Mit deiner ganzen Persönlichkeit, in deinen unterschiedlichen Lebensphasen und durch die Art und Weise, wie du lebst. Und eins muss ich dir sagen, es ist ein langer Weg. Ein sehr langer Weg, der es dauert. Und es ist wie bei einem menschlichen Wachstum. Es gibt immer wieder Schübe in unserem Leben, wo auf einmal ganz vieles passiert. Wir vielleicht ganz viel Neues von Gott entdecken, aber den Rest erleben wir jeden Tag, jeden einzelnen Tag aufs Neue, ein kleines bisschen mehr. Und wisst ihr, das ist einer der Gründe, warum es Menschen, ich glaube schon immer, aber heute so schwer fällt, sich auf diesen Prozess wirklich einzulassen. Wir wollen Jesus nachfolgen, aber wir wollen den Prozess nicht. Weil wir gewohnt sind, alles sofort zu haben. Ein Klick. Wie bitte morgen kommt das noch nicht? Wie lange soll ich denn noch warten? Das ist unser Normal. Aber unsere menschliche Seele, unser Herz, es funktioniert so nicht. Wir werden nicht so schnell geformt. Und es ist wichtig, dass wir das auch vor Augen haben, weil wir sonst in der Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen, ganz oft enttäuscht und entmutigt sind. Und wir vielleicht dann irgendwann an einem Punkt ankommen, ja, in der Bibel steht mehr, aber das ist doch auch ganz okay, was ich jetzt habe, oder? Und ein weiterer Grund, und darum soll es auch heute primär gehen, ist, worauf viel Enttäuschung in der Nachfolge zurückzuführen ist, dass Nachfolger, Christen, nicht gelernt haben, wie sie ihren Beitrag dazu leisten können, dass Jesus uns formen kann. Wisst ihr, ohne Gottes Gnade geht nichts. Das soll hier mal ganz klar über dieser Predigt stehen. Paulus sagt, in Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht in dir, in mir, in irgendeiner Predigt, sondern in Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Über 80 Mal sagt Paulus, in Christus. Das macht den entscheidenden Unterschied. Aber lass dir auch gesagt sein, Jesus Christus erzwingt uns nicht diesen Weg auf. Er zwingt uns nicht zu diesem Prozess. Aber er will uns daran beteiligen. Und das fordert uns heraus. Dort kommen wir manchmal an diese Momente und fragen uns, warum funktioniert das nicht, Jesus? Warum machst du es mir so schwer? Gib ich nicht alles, versuche ich nicht ein guter Christ zu sein? Jesus sagt Folgendes in Matthäus 7. Er sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Nur wenige. Es ist nicht so ein Zuckerschlecken, Jesus nachzufolgen. Es ist das Beste, was es gibt. Aber lass dir gesagt sein, es ist nicht das Einfachste. Der Weg, der breit ist, der ist bequem, der ist easy, der fühlt sich manchmal richtig gut an. Aber dieser Weg, der ist nicht so leicht zu finden und er braucht unsere volle Aufmerksamkeit, sagt Jesus, um ihn zu finden und ihn zu gehen. Wisst ihr, es gab mal eine Untersuchung, die hat die Entwicklung von Christen untersucht und wollte herausfinden, welche Entwicklungen gehen Christen eigentlich so durch, wenn sie Jesus ähnlicher werden. Und es ist am Ende nur eine Methode, aber 6 Stufen wurden dabei so herauskristallisiert, die Menschen durchgehen, um Jesus ähnlicher zu werden. Und das Interessante, warum ich es auch teile, ist, dass die Erkenntnis daraus, die gewonnen wurde, war, dass die meisten Nachfolger bei Stufe 3 stehen bleiben. Die meisten nach Stufe 3 geht es irgendwie nicht weiter. Und das Interessante ist, ich habe es jetzt nicht 1:1, da ist eine amerikanische Untersuchung, dass diese Menschen, also diese Christen, in der Pubertät eigentlich stecken bleiben. Stufe 3 sozusagen. Ne? Es sind immer nur Methoden, sind, um etwas so ein bisschen festzuhalten. Aber ich fand es sehr interessant, dass die meisten Christen in der christlichen Pubertät stecken bleiben. Und ich habe mir gedacht, wie hart, und wir haben euch alle lieb, ihr lieben Jugendlichen, wir mussten da auch alle durch, wie hart muss es sein, als Christ sein Leben lang in dieser Phase stecken zu bleiben? Wisst ihr, Teenager zu sein, ist eine wilde Zeit. Das lass mir dir gesagt sein. Und besonders, wenn du meine Mutter gewesen bist. Ja? Da geht so einiges. Vieles passiert unbewusst, nicht bewusst. Es passiert nach irgend so einem zusammengemixten Gedankenkonstrukt, die man eigene Vorstellungen nennt. Sehr gefühlsbasiert. Und deswegen passiert in so einem Leben auch vieles zufällig, nicht zielgerichtet. Und viele Probleme begleiten einen Teenager, die einen immer wieder im Leben bremsen. Haben wir alle durchlebt. Und so ist es auch im christlichen Glauben. Wir durchgehen Phasen und viele von uns bleiben in dieser Pubertät stecken, in unseren eigenen Vorstellungen. Und wir fragen uns, Jesus, warum und warum funktioniert das nicht? Ist doch alles so blöd, ich habe doch gebetet. Aber auch wir, zumindest die meisten von uns, haben es geschafft, aus dieser Pubertät herauszuwachsen. Und so sagt uns auch die Bibel, hey, ist es möglich, erwachsene Christen zu werden, die den Weg gehen, treu, voll Glauben, mit Höhen und mit Tiefen. Wenn wir bereit sind, auch die Dinge im Blick zu nehmen, die dafür notwendig sind. Und deshalb möchte ich mir heute mit euch drei Bereiche anschauen, die man sonst nicht so sehr in den Blick nimmt, wo ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, die in den Blick zu bekommen und sie auch anzugehen, weil sie Teil unseres Weges sind. Und wenn wir sie nicht angehen, sie uns immer wieder bremsen werden. So, der erste Bereich sind unsere Strategien. Deine und meine Strategien für das Leben. Die solltest du und ich mal in den Blick nehmen. Sie reflektieren und gucken, was sind das eigentlich für Strategien? In Sprüche 16, Vers 9 lesen wir, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wir alle, du und ich, wir haben Vorstellungen, Denkmuster davon, wie das Leben funktioniert. Und wir deshalb auch so Dinge angehen. Und da wäre das Erste, wäre unsere Willenskraft. Nicht, dass unsere Willenskraft schlecht ist, aber wir befinden uns gerade im Februar und jedes Jahr aufs Neue merken wir, wie schnell unsere Willenskraft ausgeschöpft ist. Zum jetzigen Zeitpunkt, laut Statistik, sind bereits 80% aller guten Vorsätze schon gescheitert. Und wir gehören natürlich zu den 20%, das weiß ich, aber wir gehen oft von der Vorstellung aus, dass wir Jesus Christus aus unserer eigenen Kraft nachfolgen können. Das tun können, was er von uns fordert. Und man kann das daran ganz einfach prüfen, wie sehr du dich in deinem Alltag abhängig machst, selbst von den einfachsten Dingen von Jesus. Wie sehr du ihn in die Dinge mit hineinnimmst. Und wir hatten letzte Woche den Eindruck von Erika gehabt, dass Gott zu jemandem gesagt hat, hey, du versuchst es die ganze Zeit aus eigener Kraft. Und doch möchte ich in dir wirken. Wisst ihr, in dir selbst und in unserem Umfeld sind Kräfte, die, egal wie willensstark du bist, unsere Willenskraft verschlingen. Und dadurch Veränderungen aus unserer Kraft eigentlich unmöglich machen. Weißt du, du kannst nicht einfach liebevoller werden, indem du versuchst, dein Bestes gibst oder dich sehr anstrengst, liebevoller zu sein. Das funktioniert so nicht. Und doch versuchen wir es oft so. Jesus sagt, du musst in deinem Innersten, deiner Person verändert werden. Er nennt das auch das Herz. Und die Frage ist für uns in unserer Nachfolge, worauf ist unsere Willenskraft gerichtet? Die Kraft, die uns zur Verfügung steht. Ist sie darauf gerichtet, weniger zu meckern? Irgendwelche Dinge richtig zu tun? Oder ist sie darauf gerichtet, Gott Raum zu schaffen? Ist sie darauf aufgerichtet, Gott Raum zu schaffen, um uns Gott wirklich auszusetzen? Uns, unserer Bedürftigkeit, bewusst zu werden und ihm Raum zu geben. Damit nur er tun kann, was nur er tun kann. Wisst ihr, ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich hatte ein Gespräch mit einer Person und diese Person konnte einer anderen Person nicht vergeben. Und die Gründe, die mir genannt wurden, sie waren so nachvollziehbar. Ich konnte sie vollkommen verstehen. Und man fragt sich, wie kann Gott so etwas Schweres von einem Menschen verlangen? Zu vergeben. Bei dem allem, was passiert ist. Aber wisst ihr, die Person, sie hatte nur das Ziel vor Augen. Das Ziel, dass Jesus sagt, vergib. Aber sie hatte nicht den Weg, wo Jesus ihr begegnen wollte, im Blick. Den Weg, wo Jesus ihrem Schmerz begegnen wollte, Heilung bewirken wollte, Befreiung von dieser unglaublichen Last und sie zu einem Menschen zu formen, der liebt. Wisst ihr, wenn wir nur uns auf unsere Willenskraft konzentrieren, wenn wir nicht lernen, sie zu konzentrieren auf das, was wichtig ist, nämlich Gott Raum zu schaffen, dann werden wir immer wieder an so viele Grenzen kommen und Gott sagt, wie bei Erikas Eindruck, komm zu mir. Die zweite Strategie ist unsere Vorstellung von Wissen. Und das Interessante ist, wir glauben, weil wir Dinge wissen, tun wir sie auch. Aber ihr Lieben, leider ist das nicht so. Natürlich, ohne Wissen, Wissen ist wichtig, ohne Wissen können wir nicht Dinge tun, aber nur weil wir Wissen haben, heißt das noch lange nicht, dass wir Dinge tun und dass Veränderung geschieht. Wisst ihr, vieles spielt sich bei uns in unseren Gedanken ab. In unseren Gedanken sind wir die besten Christen, die es gibt, oder? Wow, da ist Jesus stolz. Wir wissen alles. Aber wie sieht das aus in unserem realen Leben? Und wir haben gehört in den letzten Wochen, Nachfolge ist die Art und Weise, unser Leben zu leben. Es ist eine Kunst, die wir meistern und nicht nur das Richtige zu glauben oder für wahr zu halten. Lass mich dir auch hier ein Beispiel geben. Wenn ich euch heute hier fragen würde, ob Gott von uns möchte, dass wir großzügig sind. Ich kann mich vorne hinstellen und ich bin mir sicher, 100%, die Jesus kennen, würden sagen, ja, Amen. Und manche von euch würden sogar sagen, hey Daniel, ich habe sogar die passenden Bibelstellen dazu. Geben ist seliger, nehmen und all so welche Sachen. Aber warum ist es dann, dass doch nicht alle Christen großzügig sind? Es liegt nicht an dem Mangel an Wissen, sondern es liegt daran, dass diese Wahrheit noch nicht in das Tiefste unseres Herzens vorgedrungen ist. Und wenn wir es nicht in unser reales Leben lassen, dieses Wissen, die Worte, die Jesus zu uns spricht, sie an uns wirklich heranlassen, an das reale Leben, dann werden wir nicht weiterkommen. Strategie Nummer 3, die wir, besonders wir Pfingstler, im Blick haben sollten, ist, Gott macht das schon. Gott macht das schon. Besonders wir Pfingstler haben dazu eine Tendenz, dass wir denken, und lass mich das erstmal ausführen, bevor ihr gleich mit Stein wirft, dass Gottes übernatürliches Eingreifen der Standardweg Gottes ist. Ich bete jedes Mal dafür, aber ich habe schon erlebt, dass Gott anders handelt. Ich durfte übernatürliche Dinge in meinem Leben erfahren, ich durfte sie bei anderen Menschen sehen und ich wünsche sie uns allen, aber es ist nicht immer der Weg, den Gott wählt. Und was sich darin für eine Tendenz zeigt, ist das, was wir eigentlich oft suchen, wenn wir so beten, wenn wir das erwarten, nämlich, dass wir eine schnelle Lösung wollen, eine Abkürzung. Wir gar nicht offen sind für das, wo Jesus uns auf einen Weg ruft, der Nachfolge, von ihm zu lernen, dass er uns die Dinge zeigen darf, wie sie eigentlich aussehen und wo er Veränderungen schaffen möchte. Wisst ihr, Jesus, der hat viele Menschen geheilt, auf ganz unterschiedliche Weise. Und es ist auch interessant, dass er manchen Leuten auch gesagt hat, dass sie was tun sollten. Aber wenn wir die Jünger beobachten, wie er mit denen umgegangen ist, dann sehen wir, dass er mit ihnen ganz anders umgegangen ist. Besonders was ihr Charakter, ihre Einstellung oder ihre Haltung war. Jesus hat nicht mal eben schnell Hände aufgelegt und dann waren sie auf einmal Liebe in Einheit, sondern er hat ihnen Zeit gegeben, dass sie reifen, dass sie wachsen. Und wisst ihr, das meiste in unserem Leben, in der Nachfolge, passiert schrittweise, langsam in unserem täglichen Leben der Nachfolge. Ey, das ist unsere Strategie. Es ist wichtig, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir unsere Strategien, die wir haben, auch mit ihm abgleichen. Der zweite Bereich, den ich mir mit euch anschauen möchte, ist, oder den wir nicht außer Acht lassen sollten, ist unser Problem mit Sünde. Sünde. Hört man nicht so gerne? Ist aber trotzdem eine Realität der Bibel und übersetzt bedeutet sie nichts anderes als Zielverfehlung. Sünde in unserem Leben bringt zum Ausdruck, dass in unserem Leben und unserem Herzen etwas aus dem Lot geraten ist. Also Sünde ist nicht nur etwas, was wir tun. Wenn ihr heute nicht lieb genug zu mir wart oder lieb genug zu euren Ehepartner, sondern die Bibel sagt, Sünde ist ein Zustand, in dem wir uns befinden. Ich könnte jetzt eine ganz tolle Reihe rausmachen, machen wir vielleicht auch nochmal, aber Paulus beschreibt zum Beispiel in Römer 6, dass Sünde wie ein Königreich ist, in dem Menschen leben. Ein Königreich. Also nicht nur etwas, was wir tun, sondern in dem Menschen leben. Und in der Sünde, wenn wir sie in unserem Leben haben, sind wir viel unfreier, als wir oft denken. Wir verletzen, wir beleidigen, wir handeln egoistisch. Und das ist unsere automatische Reaktion. Denn was haben wir letzte Woche gehört? Es ist ihre Frucht. Es ist die Frucht der Sünde. Und auch wenn Jesus uns von dieser Macht befreit hat, hat er nicht gesagt, dass sie nicht mehr da ist. Sie gibt sich nicht einfach so kampflos geschlagen, sondern sie versucht immer wieder, ihren Platz in unserem Leben einzunehmen. Und das nennt Paulus den geistlichen Kampf. Wisst ihr, wenn du die Sehnsucht hast, wie Olli gesagt hat, dieser schöne Vers, Neues in deinem Leben, wenn du dich auf diesen Prozess einlassen möchtest, vorankommen möchtest, dann müssen wir auch lernen, uns unserer Sünde zu stellen. Das ist wichtig. Wir können sie nicht ignorieren. Oder es wäre fatal, wenn du meinst, dass die Sünde in deinem Leben keinen Einfluss hat auf deine Nachfolge. Wisst ihr, keiner würde mit einem gebrochenen Bein sagen, hey, lass mal Fußball spielen. Keiner. Und so ist es auch in der Nachfolge. Wenn wir mit Sünde unterwegs sind, es ist wie mit einem gebrochenen Bein Fußball zu spielen. Es wird uns immer wieder bremsen, es wird sich schmerzvoll anfühlen und wir werden aufgeben. Wisst ihr, Gott ist gnädig. Und Gott ist geduldig, das ist ganz wichtig für uns. Aber die Dinge, wo wir ihm nicht vertrauen, die Dinge, wo wir nicht ihm folgen, sie legen offen, was in deinem, meinem Herzen nicht im Lot ist. Wo wir dieses Ziel nicht im Blick haben. Und wo wir ihn ranlassen müssen. Ranlassen, damit er Heilung geschehen lassen kann. Und das betrifft nicht nur die Dinge, die wir tun, sondern auch die Dinge, die an dir sündhaft geschehen sind. Es ist sehr interessant, dass beides meistens zusammenhängt. Wir handeln so, weil andere so an uns gehandelt haben. Ist der tägliche Streit meiner meiner Kinder. Boah, Josua hat mir im Bauch getreten, ja, du hast angefangen. Hey, so ist das. Wisst ihr, es geht nicht nur darum, etwas zu lassen, wenn es um die Sünde geht, sondern Jesus daran zu lassen. Jesus daran zu lassen, wo es innerlich in uns kränkelt und wo wir Hilfe brauchen, das offen zu legen. Es ist so schön, wie Jesus in Lukas 5 sagt, und Jesus antwortete und sprach, also zu den Pharisäern, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und guckt mal die Verbindung. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünde zur Buße. Also Jesus verbindet auch hier Krankheit und Sünde miteinander. Und deswegen ist es auch nicht so leicht für uns, sich dem zu öffnen, Jesus da ranzulassen, weil es mit Schmerz verbunden ist. Ich war letztens beim Zahnarzt und ich war so klug, habe wieder ein Jahr gewartet, habe vorher gebetet. Boah, Herr, bitte lass ihn nichts finden. Und natürlich hat sie was gefunden. Brauchen Sie eine Spritze? Nein, ich bin Mann. Es hat wehgetan. Aber ich kann jetzt wieder kauen. Meine Zähne sind wieder in Ordnung. Gott sei Dank hat Jesus mein Gebet nicht erhört. Aber ihr Lieben, wenn wir uns mit diesen Dingen nicht beschäftigen, wir verfehlen das Ziel. Wir gehen einen Weg, wir tun nicht nur etwas, sondern wir gehen einen Weg. Und umso länger wir den Weg gehen, umso schlimmer wird es. Ist wie bei Zähnen. Und es wird, ist kräfteraubend. Es ist schmerzhaft. Und wenn wir diese Dinge nicht im Blick haben oder in den Blick nehmen, dann werden wir scheitern. Jesus fängt uns immer wieder auf, aber wir werden immer wieder gebremst. Und das Schöne ist, dass Jesus für uns einen Weg geschaffen hat, für dich und mich. Dass wir Sünde nicht mehr verstecken müssen. Wir müssen uns nicht vor Gott verstecken, wie es Adam getan hat, sondern wir können es offenlegen, ohne Scham, weil wir wissen, wir sind geliebt, angenommen, er hat den Preis dafür bezahlt. Aber er möchte an diese Dinge ran, weil sie uns in unserem Leben bremsen. Und deswegen beginnt auch Heilung mit Sündenbekenntnis. Nicht ohne Grund hat Jesus in das tägliche Gebet, das Vaterunser, Herr, vergib uns unsere Schuld. Weil es so wichtig ist, diese Dinge vor Gott offen zu legen. Johannes ermutigt uns auch im ersten Johannesbrief dazu. Er spricht die Realität an, die unser Leben betrifft in Bezug auf Sünde, aber auch, was möglich ist. Er sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er ist es, der vergibt. Und er ist auch der reinigt, der heilt, aber wir sind es, die es ihm geben müssen. Die es anschauen und sagen, Herr Jesus, hier ist was und ich gebe es dir. Und das sind die Momente, wo Nachfolge anfängt, ehrlich zu werden. Wo Masken fallen und wir merken, wow, er liebt mich noch viel mehr, als ich es gedacht habe. Aber der Umkehrschluss bedeutet auch, wenn wir uns verstecken oder unsere Sünde verstecken, desto weniger können wir Heilung erfahren. Okay, ich habe noch einen letzten Punkt für euch. Der letzte Punkt, den ich mit euch heute teilen möchte, der ist wichtig. Denn keiner von uns, so sehr wir es uns auch wünschen, ist ein ungeschriebenes Blatt. Keiner von uns fängt bei Null an. Und auch wenn Jesus uns jetzt formen möchte, müssen wir uns bewusst sein, du und ich, wir wurden bereits geformt. Wir wurden bereits geformt von einer Idee vom Leben, das sich wie so eine Landkarte über unser Leben gelegt hat. Und auf dieser Landkarte bewegen wir uns, an dieser Landkarte orientieren wir uns und handeln auch dementsprechend unsere Entscheidungen. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel Geld. Hey, wenn du die populäre westliche Geschichte glaubst, dass Geld gleichbedeutend ist mit mehr Glück, dass ein gutes Leben aus ganz viel Leistung besteht und das Ziel ist, sich für viel Materialismus im Leben anzuhäufen, wie möglich, dann hat dich das geformt. Egal, ob du heute an Jesus glaubst oder nicht. dann hat es dich zu einem Menschen geformt, der getrieben ist. Zu einem Menschen, der gierig ist, neidisch, missmutig, von Gott abgelenkt und niemals zufrieden. Das ist das, was uns formt, wenn wir dem Glauben schenken. Aber du kannst auch die Sicht von Jesus in Bezug auf Geld nehmen. Nämlich, dass alle guten Dinge, die uns im Leben widerfahren, ein Geschenk Gottes sind. Und dass Freiheit von diesem Verlangen nach immer mehr nicht ist, noch mehr zu haben, damit man irgendwann gesättigt ist, sondern zu geben, statt zu nehmen. Dass es hilfreich für unser Leben ist, frei zu leben und leicht zu leben, wenn wir seinem Weg folgen, der Einfachheit, seinem Weg der Großzügigkeit und Gastfreundschaftlichkeit. Aber wisst ihr, diese Prägung loszulassen, das ist nicht leicht. Weil wir begeben uns auf eine ganz neue Karte, die wir in unserem Leben beschreiben lassen, die wir nicht kennen, die ungewiss ist, auf dem sich Schritte ganz anders anfühlen, als wir es bisher kannten. Und das ist oft ein sehr langer Weg. Aber wenn wir unsere Karte nicht neu schreiben und auch nicht wissen, was unsere bisherige Karte ist, die ersetzt werden muss, dann werden wir immer wieder enttäuscht. Und wir werden aufgeben. Wenn etwas bei Jesus in der Nachfolge nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir wieder den alten Weg gehen. Und das beste Beispiel dafür ist Petrus. Petrus dachte, er wäre der große Held an Jesus' Seite. Und er war auch ein Held, der hat einen Typen Moab abgeschlagen. War der Einzige, auch wenn ich sage, das war nicht gut. Aber er war enttäuscht von sich. Sein Bild, er ist der große Held bei Jesus, das war gebrochen. Und was tat er dann? Er ging zurück zu seinem alten Leben, er fing wieder an, Fische zu fangen. Obwohl Jesus ihn berufen hat, ein Menschenfischer zu werden. Wisst ihr, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, ist es so wichtig, dass wir uns klar machen, du wurdest geformt. So, ich habe einen richtig coolen Satz von Peter Scazzero gefunden. Und er sagt, Herr Jesus mag in deinem Herzen sein, aber Opa steckt in deinen Knochen. Und das ist Wahrheit. Deine Abstammung, deine politische Heimat, worin du aufgewachsen bist, dein Umfeld, all das hat dich geprägt. Und das ist nicht auf einmal weg, weil du jetzt Jesus nachfolgst. Und es ist so schwer, weil das, womit du geprägt wurdest, das empfindest du als normal. Egal, wie schlecht und so weit manche Sachen auch sind. Wenn du dir manche Ghettos oder was auch immer anschaust, Oldenburg kann man auch nehmen, wir sind hier so viele Akademiker, auch das hat uns extrem geprägt. Diese Stadt, alle trinken nur Bionade und all so ein Zeug. Ja, wir wurden geprägt. Wir sind Akademiker, wir trinken Bionade. Das ist für uns normal. Und deswegen ist es so schwer, diese Karten abzulegen und uns neu prägen zu lassen, weil alles, was Jesus prägt, ist eine Gegenprägung. Egal, wie in manchen Sachen wir auch gut geprägt wurden. Ich bin so dankbar für meine geistliche Prägung als Kind, von meiner Mutter, von meiner Familie, auch hier von dieser Gemeinde. Und doch hat Jesus Dinge anders geprägt. Und das ist nicht leicht. Aber das müssen wir lernen, in den Blick zu bekommen. Denn wenn wir keine neue Karte anlegen lassen, wenn wir nicht merken, wo wir immer noch auf dieser alten Landkarte unterwegs sind, dann ist es wahrscheinlich, dass wir Jesus Christus nicht ähnlicher werden. Hey, und ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, diese drei Schritte oder diese drei Bereiche in deinem Leben der Nachfolge immer wieder in den Blick zu nehmen. Hey, was sind deine Strategien für dein Leben? Und hat Jesus dir eigentlich neue Strategien gegeben? Hey, wie sieht es aus mit dem Problem der Sünde? Und eins kann ich dir sagen, du bist nicht der Einzige. Johannes sagt, wer denkt, er sündigt nicht, der lügt. Wir alle. Und wir brauchen uns dafür nicht schämen, sondern wir haben einen Gott, der uns alles vergeben hat, dem wir begegnen können, den wir alles offen hinlegen können. Aber nur weil er uns das vergeben hat, geh nicht leichtfertig mit Sünde um. Und der letzte Punkt, unsere Prägung. Ich möchte dich ermutigen, schau in dein Leben. Schau in deinen Alltag. Mach eine Bestandsaufnahme. Schau dir die Dinge an und lass Jesu Licht auf diese Dinge bringen, weil sie uns so oft im Leben bremsen. Und Jesus hat einen guten Plan für dich. Und er will ihn dir in der Nachfolge zeigen. Aber er ist lang, er ist manchmal steinig und manchmal schwierig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Menschen sind, die vorbereitet sind, diesen Weg zu gehen. Und nicht wie Teenager, sich von jeder Welle, nicht unsere, ich rede nicht von euch, ne? Von denen da draußen, die Jugendlichen. Hey, wie sieht's aus mit dir in der Nachfolge? Folgst du Jesus nach? Bist du fokussiert auf dass dein Leben begrenzt ist? Und dass sich Jesus dazu berufen hat, dieses Leben zu nutzen, es in Fülle zu leben und dass Menschen an uns sehen, wie gut es ist. Sei bereit, auch die Arbeit zu tun. Sei bereit, dass Jesus Licht in dein Leben bringt. Und er verspricht dir, wenn du dich darauf einlässt, wird er Veränderung in deinem Leben bewirken. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Weg, den du mit uns gehen möchtest. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du weißt, dass dieser Weg kein einfacher ist. Dass er ein Weg ist, der uns manchmal entlarvt und zeigt, ja, wo Dinge in unserem Leben aus dem Lot geraten sind. Wo wir denken, wir folgen dir nach, aber eigentlich unsere eigenen Strategien versuchen im Leben umzusetzen. Aber ich danke dir, dass du uns führen möchtest, in deiner Geduld, in deiner Liebe. Und ich bete, Herr, dass wir Menschen werden, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, Dinge anzuschauen und Dinge mit dir anzupacken, Herr. Und ich danke dir, dass du deinen Segen draufgelegt hast, weil du gekommen bist und alles verändert hast, Herr. Und das gilt auch heute für unser Leben. Und so möchte ich jeden Einzelnen hier auf seinem Weg segnen. Ich bete für neuen Mut, für neue Hoffnung, wie der Jahresvers sagt, das Neue, das du für uns bereithältst, Herr, zu empfangen. Und bitte schenk uns die Kraft dafür, auch die Dinge dafür anzugehen, die uns dabei im Weg stehen. Amen.